Das Charisma, eine kritische Bestandsaufnahme. Das Stichwort der Charismenorientierung ist seit einigen Jahren in aller Munde, vor allen Dingen in der Pastoraltheologie. Es gehört zu den Schlagworten, von denen ich sage, da erstarrt jeder, der guten Willens und rechten Glaubens ist, von Natur aus in Ehrfurcht. Charismenorientierung, so könnte doch die Kirche der Zukunft aussehen. Wir haben ja gerade in der Eingangsmeditation auch schon an diesem wunderbaren Bild der verschiedenen Harze, die zusammenwirken müssen, um ein Instrument zum Klingen zu bringen, gehört, wie man das dann auch nochmal wieder anders wandeln kann. Charismenorientierung, das wär's doch. Dann werden unsere Gemeinden doch wieder lebendig, wenn jeden und jeder das, was Gott ihm und ihr mitgegeben hat, einbringen kann. Wir müssen es aber Rechenschaft darüber ablegen, was überhaupt ein Charisma ist. Das ist nämlich gar nicht so klar. Das, was ich ja gerade gehört habe, wenn Sie alle in dieser Meinung wären, das wäre durchaus konsensfähig, damit könnte man leben. Aber ist Charisma bloß ein Talent, wie ich da hinten in den Arbeitsgruppen gesehen habe? Da taucht nämlich plötzlich ein neues Wort auf. Talent ist ja auch biblisch. Kommt ja von den Geistern mit den Talenten. Da ist nur ein riesiger Geldbetrag. Also Talent ist etwas Monetäres, etwas, das man erwerben kann, das man verkaufen kann, für das man sich etwas kaufen kann. Da steckt was Materialistisches dahinter. Das machen wir uns oft gar nicht so klar, weil wir dieses Wort Talent in der deutschen Sprache, aus der biblischen Sprache kommt, metaphorisiert haben. Und dann denken, das ist jetzt was, das kann jemand gut und dann bringt er das ein. Ähnlich verhält sich mit dem Begriff Charisma. Da denken wir auch, da kann doch jemand etwas gut und wenn der oder diejenige es in die Kirche einbringt, dann wird doch der Leib Christi richtig lebendig blühen. Wenn Sie mal unseren Bischof fragen, was der unser Charisma versteht, oder einen x-beliebigen Priester oder Diakon im Erzbistum Köln, dann wird die Sache schon ganz interessant. Denn die Priester haben ein priesterliches Charisma. Das haben die nicht vom Himmel bekommen, schon irgendwie, aber nicht so einfach mal herabgefallen, sondern durch eine Weihe. Da gibt es also einen Rechtsakt, Handauflegung und Gebet, durch einen Bischof, der in der apostolischen Sukzession steht, also ein rechtmäßiger Bischof, der seine Vollmacht auf einen der Apostel zurückleiten kann, und der verleiht ein Charisma durch Handauflegung und Gebet. Ob der Priester tatsächlich dann besonders charismatisch ist, ist wünschenswert, aber nicht zwingend geboten. Da merken Sie, die Sache mit dem Charisma wird an dieser Stelle schon schwierig. Dann kennen wir die soziologische Definition von Charisma, zurückgehend auf Max Weber. Er hat Anfang des 20. Jahrhunderts mal drei Herrschaftstypen thematisiert. Die legale Herrschaft, das ist sowas wie ein Parlament, da wird man gewählt. Die traditionale Herrschaft, das ist sowas wie ein Königshaus, da werden Sie irgendwann König oder Königin, weil Sie in der richtigen Abstammungslinie sind. Und die charismatische Herrschaft, das ist bei Max Weber etwas, was mit der Authentizität und Glaubwürdigkeit einer Person oder einer Persönlichkeit zu tun hat. Etwas, was vorwiegend auf der emotionalen Ebene passiert, weil da eine Bindung zwischen dieser Führungspersönlichkeit und denen, die ihr oder ihm anvertraut sind, besteht, die auch erlischt, wenn diese Persönlichkeit nicht mehr da ist. Die kann man nämlich nicht vererben. Und eine solche charismatische Herrschaft haben wir in Kirche und Gesellschaft immer wieder im Guten wie im Schlechten erlebt. Zweifelsohne ist Papst Franziskus eine charismatische Persönlichkeit, die allein deswegen schon Glaubwürdigkeit schafft. Zweifelsohne war auch Johannes Paul II. Eine charismatische Persönlichkeit. Zweifelsohne gibt es auch Staatendenker, die ganze Staaten in den Abgrund gerissen haben, wie hier in Deutschland wissen, wovon wir reden, auch ein Adolf Hitler, hatte charismatische Persönlichkeit. Deswegen ist er an diese Stelle gekommen. Jetzt merken Sie, ob das jetzt das Charisma ist, über das wir so gerne sprechen. Über was für eine Art Charisma reden wir denn eigentlich, wenn wir über Charismenorientierung sprechen? Alle in Ehrfurcht erstarren und denken, wenn es doch so wäre, dann könnte die Kirche doch ganz lebendig werden. Ich denke, dass hier in unserer Runde da möglicherweise sogar ein Grundkonsens besteht. Natürlich werden Sie sagen, natürlich, das Charisma, von dem die Bibel die Rede ist, haben wir doch gerade schon in Auszügen gehört. Das Problem ist, Charisma ist kein Vorzugsbegriff im Neuen Testament, im Alten schon gar nicht. Im Neuen Testament taucht es außerhalb der paulinischen Literatur an zwei Stellen auf, einmal im ersten Petrusbrief und dann noch an einer anderen Stelle. Und sonst taucht es nur in 1 Korinther 12 und 14 auf. Es taucht also nur im Korintherbrief auf. Da im Zusammenhang mit dem Bild vom Leib Christi. Und das alleine, weil das natürlich ein sehr großer Textkomplex ist, da natürlich auch, gerade durch die Verbindung mit dem Leib Christi, dass man den Eindruck hat, der Paulus würde hier ein charismatisches Gemeindemodell favorisieren. Das ist nicht ganz so einfach. Denn wenn Sie die Geschichte des Paulus mit der korinthischen Gemeinde kennen und nicht nur die 12 und 14. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief lesen, sondern sich mal heute Abend den 2. Korintherbrief antun, warne Sie davor, Paulusbriefe zu lesen, ist eine hochspannende Sache, sehr erkenntnisreich, aber Sie müssen Geduld mit diesem Mann haben. Der schreibt nicht ganz so einfach. In den Petrusbriefen heißt es an anderer Stelle, Brüder und Schwestern, lest diese Briefe mit Gewinn, aber seid vorsichtig, die können euch auch ins Dunkel führen. Man darf die eben nicht oberflächlich lesen. Wenn Sie diese beiden Korintherbriefe zusammenlesen, dann werden Sie merken, der Paulus hat mit dieser Gemeinde im Clinch gelegen, wie mit sonst keiner anderen. Das war ein komisches Völkchen in Korinth. Parteiungen in der Gemeinde, im 2. Korintherbrief, da geht es um die sogenannte Kollekte für die Jerusalemer Urgemeinde, die auf dem Apostelkonzil vereinbart worden ist. Im 2. Korintherbrief hat man ihm offenkundig Unlauterkeit im Umgang mit Geld unterstellt. Dann entwickelt er da so ein Modell des Controlling, könnte man sagen, versucht erstmal die Herzen der Gemeinden wieder zu gewinnen. Also er liegt so richtig im Clinch mit der Gemeinde. Und im 1. Korintherbrief ist eine Situation vorausgegangen, dass sich in der Gemeinde, die von Paulus gegründet wurde, Klammer auf, am Ende des 2. Korintherbriefes werden Sie merken, wie autoritär der seiner Gemeinde gegenüber wird. Da ist nichts mehr mit charismatischem und Leib Christi. Da ist, soll ich mit dem Stock mit zu euch kommen. Also von daher Vorsicht zu sagen, der Paulus hätte eine charismatische Leitungsidee gehabt. Dem 1. Korintherbrief geht eine massive Konfliktsituation in der Gemeinde voraus, denn der Paulus hat das in Antiochia entwickelte Evangelium der Gesetzesfreiheit verkündet. Man kann das ungefähr so auf den Punkt bringen, es gilt nun nicht mehr, du musst das und das tun, damit Gott dich liebt, sondern weil Gott in Kreuzestod und Auferstehung Jesu seine Liebe zu den Menschen, und zwar zu allen Menschen, unwiederbringlich belegt hat, kannst du jetzt in der Gewissheit leben, dass du von Gott geliebt bist und aus dieser Liebe kannst du gar nicht mehr rausfallen. Diese Ausgangslage führt zu dem Gedanken, der nicht ganz fremd ist, wenn das so ist, dann kann ich doch tun und lassen, was ich will, mir kann doch nichts passieren. Wozu soll ich mich denn überhaupt an Regeln halten? Und diesen Aspekt hat man offenkundig in Korinth so zu Ende gedacht. Söhne heiraten ihre Mütter, Männer gehen zu Tempelprostituierten, man isst Götzenopferfleisch und. Die Gemeinde ist verwirrt, man schickt, weil es auch noch Parteien in der Gemeinde gibt, es gibt eine Petruspartei, eine Christuspartei, eine Apollopartei und eine Pauluspartei, man schickt einen Brief zu Paulus und fragt ihn als Gründervater der Gemeinde, hast du das wirklich so gemeint? Die Antwort des Paulus, auf den Punkt gebracht, ist, ja, nein. Im Prinzip habt ihr etwas Wichtiges begriffen. Ihr könnt tatsächlich nicht aus der Liebe Gottes fallen. Und auch so ein schändliches Verhalten, wie es einige von euch zeigen, wird diese Menschen nicht vor dem Paradies bewahren. Sie werden tatsächlich zu Gott kommen. Aber die Menschen, die so handeln, sind Starkgläubige. Die haben einen tiefen, festen Glauben. Die Menschen, die durch dieses Verhalten in die Irre geführt werden, haben einen schwachen Glauben. Interessantes Paradox. Die, die so handeln, führen durch ihr merkwürdiges Verhandeln die, die einen nicht so starken Glauben haben, von Christus weg. Und das darf nicht passieren. Deshalb, ihr Starkgläubigen, die ihr meint, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt, lasst es, weil ihr von Gott geliebt seid, sollt ihr der Liebe Gottes gemäß leben. Das ist das Gesetz Christi. Also kann man doch nicht tun und lassen, was man will. Das ist die intelligente Antwort des Paulus. Und dann passiert in der Gemeinde noch etwas. Es gibt nämlich offenkundig in Korinth, eine Hafenstadt an einer Landenge des Übergangs von griechisch Festland auf den Peloponnes gelegen, war eine strategisch ganz wichtige Stelle, weil es damals so eine Art Landbrücke für Schiffe gab, die da übers Land gezogen wurden. Also schon eine nicht ganz so kleine Stadt. Etwa vom Charakter St. Paulis, so kann man sich das vorstellen. Ja? Etwa 200.000 Einwohner, die Gemeinde schätzt man auf 200 bis 250 Personen groß. Das sind die Größenordnungen, über die wir reden. Aber Sie ahnen es, in der Hafenstadt ein buntes Völkchen. St. Pauli, bunt, Lichterglanz, also man wollte was sein. Wie kann man etwas sein, indem man über außergewöhnliche Begabungen verfügt? Und wir hören aus Korinth von etwas, das es sonst in den paulinischen Gemeinden gerade nicht gegeben hat, nämlich einen Stolz auf überschießende Gnadengaben. Eine der Herausragenden war wohl die Zungenrede. Also Leute standen da vor der Gemeinde und fingen an, für Nichtkundige wirres Zeug zu reden, sich in Ekstase zu reden. Und das nötigte einem aus der Gemeinde offenkundig Respekt ab, weil man dachte, Gottes Geist ist in diesen Menschen persönlich wohl präsent. Und darauf nimmt Paulus jetzt Bezug. Und das Interessante ist, und wir lesen den Text vielleicht einmal vor, das 12. Kapitel. Und zwar lese ich erstmal nur die ersten Verse vor. Und zwar 12, 1 bis 11. Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern. Als ihr noch Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist die Gnade, Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Das ist quasi der Gewährstext für die Charismenorientierung. Es schließt sich dann das Bild vom Leib Christi an. Was man in der deutschen Einheitsübersetzung, die an dieser Stelle eigentlich sehr gut ist, aber nicht wahrnehmen kann, ist, dass es eine bemerkenswerte Bedeutungsverschiebung gibt. Denn dort, wo es am Anfang des Textes heißt, auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, verwendet Paulus nicht den Begriff Charisma, sondern Pneumatikoi. Pneumatikoi. Danach führt er als Gegen- und Kampfbegriff den Begriff Charisma ein. Also es gab in der korinthischen Gemeinde offenkundig Menschen, die sagten, ich habe eine besondere Geistgabe. Ich bin ein Pneumatikos oder eine Pneumatike. Ein besonders Geistbegabter. Ich kann etwas besonders gut, etwas Herausragendes und das erhebt mich über andere. Und dagegen wendet sich Paulus. Und jetzt werden Sie stolpern, vielleicht, weil Sie denken, das ist so ein bisschen was, wie wir manchmal mit Charismenorientierung verstehen. Paulus hegt das mit dem Begriff Charisma ein. Der fährt das runter. Und er sagt, ja, es mag solche Gaben geben, aber die sind eben Charisma, eine Gnadengabe, unverdient, nichts, worauf du stolz sein könntest. Es kommt von Gott, Ja, aber es ist nichts, was dich über andere erhebt. Deswegen auch dieses Bild vom Leib Christi, bei dem es zum Schluss ja heißt, ehrt vor allen Dingen die Glieder, die wenig Beachtung verdienen, deren man sich schämt. Dieser Paulus ist nicht nur ein wunderbar tief denkender und argumentativ ausschreibender Mensch, sondern hat auch Humor gehabt. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, Sie kommen da selber drauf, was das wofür Körperteile sind, deren man sich eher schämt, die aber, wenn sie nicht so funktionieren, den ganzen Leib offenkundig erheblich Unbill bereiten. Jeder, der schon mal öfter zur Toilette musste, weiß, wovon die Rede ist. Davon redet der Paulus hier, so schreibt er. Er sagt jetzt aber eben, ja, dieser Pneumatikoi, ihr müsst euch ein bisschen anders orientieren, ihr müsst euch einhegen, nämlich weg von dem Begriff Pneumatikos, Gaben des Geistes, hin zu dem Begriff Charisma als Kampf- und Gegenbegriff. Jetzt wird es aber noch interessanter bei Paulus an dieser Stelle. Denn er erwähnt hier nicht einfach alles, was irgendwie jemand kann, sondern Begabung, eine Fähigkeit ist schon Charisma, sondern er hebt besonders die Charismen hervor, die dem Gemeindeaufbau dienen, nämlich durch die Verkündigung des Wortes Gottes in Wort und Tat. Das Erkenntnis, das ist Krankenheilung. Beides ist nämlich Verkündigung des Wortes Gottes in Wort und Tat. Er kennt die prophetische Rede und den Machterweis. Verkündigung des Wortes Gottes in Wort und Tat. Machterweis ist im Neuen Testament, in der neuen Einheitsübersetzung 2016, der Begriff, wo früher Wunder stand. Das Bemerkenswerte ist, dass das Neue Testament den Begriff Wunder, wie wir ihn verstehen, gar nicht kennt. Da steht immer Dynamis, Machterweis oder Semeion, Zeichen. Ja? Also früher stand da Wunder, heute steht da Machterweis. Es geht immer um Verkündigung des Wortes Gottes in Wort und Tat zum Zwecke des Gemeindeaufbaus, damit der Leib Christi wächst und gedeiht. Darin darf sich niemand seiner besonderen Fähigkeit überheben, weil sonst der Leib Christi nicht mehr funktioniert. Dann gerät er ins Ungleichgewicht. Bedenkt daran, alles kommt von dem einen Geist, der darauf achtet, dass sein Leib aufgebaut wird. Am Schluss des Kapitels, nachdem Paulus das Bild vom Leib Christi entfaltet hat, kommt er dann nämlich nochmal drauf zu sprechen. Und zwar in Vers, schwierig ohne Rednerpult, wenn man so ein Buch in der Hand hat, Kapitel 12, Vers, wir fangen an zu lesen in Vers 28, in Vers 27, ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. So hat Gott in der Kirche die einen erstens als Apostel eingesetzt, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, ferner verlieh er die Kraft, Machttaten zu wirken, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenreden. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle die Kraft, Machttaten zu wirken, besitzen alle die Gaben, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen, können alle übersetzen, strebt aber nach den höheren Gnaden. Wer immer über Charisma und Orientierung redet, muss sich diese letzten Verse aus dem 12. Kapitel zu Gemüte führen. Denn da ist nirgendwo die Rede davon, dass jede Fähigkeit, die jemand zweifelsohne hat, schon ein Charisma wäre. Sondern hier wird dezidiert von Aufgaben geredet, die der Gemeinde dem Aufbau vor allen Dingen der Leitung und der Verkündung des Wortes Gottes mit Wort und Tat reden. Es kommt aber noch etwas hinzu, strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Da steht im griechischen Wort das Wort, im griechischen Urtext das Wort zelum. Auf Lateinisch studere. Studiert also so, dass ihr die höheren Gnadengaben erlangt. Und spätestens hier wird klar, dass das mit der Charismenorientierung nicht einfach so ist, dass man in den Raum reinruft und sagt, wer kann was, wer möchte mitmachen. Nein, Charisma können sie lernen. Das ist etwas, das sie erwerben können durch Studium, durch Eifer. Ich bin passionierter Fußballfan. Ich habe als Student sogar mal in einer Mannschaft gespielt. Aber für eine Bundesliga-Karriere hätte es bei mir nie gereicht. Da bin ich mir sicher. Das heißt, bei mir ist die Freude gegeben, aber nicht der Wurzelboden, aus dem das Charisma des Fußballspiels hätte erwachsen können. Was ich als junger Mann nicht wusste, war, dass ich ganz gut frei reden kann, ohne einen Zettel vor der Nase. Und hätten Sie mich, als ich 16, 17 war, wäre ich rot angelaufen, hätte schweißnasse Hände gehabt und wäre hätte die Flucht ergriffen. Irgendwann habe ich gemerkt, da ist was, und dann habe ich das kultiviert, habe das gelernt. Und jetzt stehe ich da und kann, glaube ich, ganz passabel frei reden. Wer immer über Charismenorientierung redet und sich auf Paulus beruft, muss sich klar sein, es geht nicht einfach um irgendetwas, was irgendjemand einfach mal so gut kann. Es geht darum, diejenigen zu entdecken, bei denen gute Grundanlagen gegeben sind, den Leib Christi aufzuerbauen und diese Grundanlage zu hegen, zu pflegen, auszubilden und weiterzuentwickeln. Da ist es eben manchmal sogar so, dass manche Anlage vielleicht sogar so ein bisschen verschüttet ist und erstmal freigelegt werden muss. Es gibt ja hier, glaube ich, auch einen Workshop zur Entdeckung und Förderung von Charismen. Das wäre genau die Aufgabe. Was ich an dieser Stelle immer sage, ist, wir brauchen eigentlich Scouts, die durch die Welt ziehen, Leute suchen, wo man sagt, diese oder dieser, die können wir gebrauchen, sie gezielt ansprechen und dann eine gediegene Ausbildung angedeihen lassen, auf dass sich das Charisma entwickle. Das ist nämlich der entscheidende Unterschied, den Paulus mit dem Begriff Charisma im Unterschied zu den Pneumatikoi verwendet. Pneumatikoi ist das, was wir gemeinhin unter Charisma verstehen, ist aber genau das, was Paulus nicht darunter versteht. Ein Charisma wird ausgebildet. Man erwirbt es aufgrund einer Grundanlage. Was wäre, wenn wir unsere Berufungspastoral mal dahingehend verändern würden, dass nicht darum gebetet wird, dass irgendwelche jungen Männer, manchmal eben auch Frauen, innere Stimmen hören, bei denen man nie so genau weiß, ist es der eigene Vogel oder der eigene Heilige Geist, der da gerade piept? Ist es der eigene autosuggestive Wunsch eines Gedankens, der erwächst, oder wirklich die Stimme Gottes, weiß man gar nicht? Und dann fühlt sich da jemand berufen, empfängt durch die Weihe das Charisma des Priestertums und dann stellt sich im Nachhinein hinaus, schwierig. Problem ist, die Weihe verleiht einen Charakter in die Liebe, das können Sie nicht rückgängig machen. Wie anders wäre es, wenn wir vielleicht auf diesen ganzen Überbau, den kirchenrechtlichen, verzichten würden, würden durch die Lande ziehen, würden gezielt nach Männern und Frauen suchen und sagt, bei dir könnte ich mir vorstellen, da ist die Anlage da, dass du Menschen gut führen und leiten kannst, dass du sie zu Christus bringst, dass du das Wort Gottes in deinem Leben, mit deinem Leben, in Wort und Tat verkündest. Wir bilden sie aus und dann lassen wir sie auf die Menschen los. Das wäre Charismenorientierung. Aber nicht, weil wir sagen, da glaubt jemand etwas gut zu können, sondern weil das Charisma ausgebildet wird. Wie komme ich da drauf, dass das doch so ein bisschen anders ist, als man es allgemein hört? Weil es das 14. Kapitel gibt und dort Paulus sich intensivst mit der Zungenrede auseinandersetzt, die er bis jetzt im 12. Kapitel ja immer nonchalant so eingefügt hat in die Reihe der Charismen. Im 14. Kapitel setzt er sich plötzlich sehr kritisch mit diesem außergewöhnlichen Geisterweis auseinander und sagt, was nützt denn eine Zungenrede dem Gemeindeaufbau? Was nützt die? Außer, dass Sie und ich in Bewunderung erstarren und denken, Mensch, was ist da für eine Persönlichkeit? Ekstatisch, jo. Paulus sagt, wenn du in Zungen redest und keiner verstehst, was nützt es? Du brauchst einen Propheten, und ich sage, weil Paulus die auch kennt, eine Prophetin, die oder der die Zungenrede auslegt. damit wir sie verstehen können. Klammer auf, wenn wir einen Propheten und eine Prophetin haben, die die Zungenregel auslegt, damit wir sie verstehen können, brauchen wir die Zungenregel nicht. Dann kann man doch direkt verkünden. Denn Paulus sagt am Schluss, es wäre besser, du hast ein paar Worte mit Verstand geredet, als stundenlang in Zungen. Das heißt, das sogenannte Charisma der Zungenrede, so what? Wer braucht so etwas? Außer die persönliche Eitelkeit. Worum es also bei Charismenorientierung geht, deswegen die kritische Bestandsaufnahme. Wo immer wir von Charismenorientierung reden, sollten wir uns erstens Rechenschaft darüber ablegen, in welcher Weise reden wir überhaupt von Charisma. Im soziologischen Sinn, wenn es um charismatische Führungspersönlichkeiten geht, Klammer auf, in einem Konzept, das in unseren Arbeitsfeldern erarbeitet wurde, tauchte irgendwo plötzlich der Begriff persönliches Charisma auf. Das wäre klassisch Max Weber, charismatische Herrschaft. Das gibt es, das gibt es. Aber das persönliche Charisma, dann haben Sie in einem Fall eine Person, die etwas bewegt. Wenn diese Person natürlich oder unnatürlich, wie auch immer, abtritt, bricht der Laden wieder zusammen. Da können Sie keine Struktur drauf aufbauen. Es ist gut, dass es solche Menschen gibt, wenn Sie das persönliche Charisma zum Wohl der Menschen nutzen. Aber mit dem Ausscheiden dieser Person bricht dann die Struktur auch weg. Oder meinen Sie das Charisma, das durch bischöflichen Auftrag etwa eine Weihe verliehen wird, Amtsvollmachten, völlig unabhängig von der Persönlichkeit? Meinen wir das? Oder meinen Sie das, was Menschen an Fähigkeiten mitbringen, etwas, das oft genug verborgen ist, das wir hegen und pflegen und ausbilden müssen? Ich vermute, dass Sie oft über das Dritte sprechen, mit dem Problem, dass allzu wenig über Hegen, Pflegen und Ausbilden gesprochen wird. Da ist halt jemand, der kann gut Gitarre spielen, können wir gebrauchen. Da ist halt jemand, die kann gut schreinern, können wir auch gebrauchen. Da ist jemand, die kann gut Kaffee kochen. Alles ganz wichtige Charismen für Gemeinden. Solange die nicht gefährlich werden, können wir diese Charismen alle gebrauchen. Sie dienen sogar manchmal dem Aufbau des Gemeindelebens, gar keine Frage. Ohne guten Kaffee trete ich normalerweise gar nicht an. Ja? Also das ist nicht die Frage. Aber Sie merken, das Wort Gottes wird dadurch noch lange nicht in die Welt getragen. Denn wenn der Glaube verkündet werden soll, um die Menschen zu Christus zu führen, auf dass der Leib Christi wachse und gedeihe, dann müssen wir ihn in die Welt hinaustragen. Wir brauchen also Männer und Frauen, in denen wir dieses Charisma entdecken, denn ich kenne ganz wenige, die für sich sagen, ich habe das Charisma der Verkündigung. Wir brauchen Männer und Frauen, in denen diese Annahme da ist, und dann müssen wir sie ermutigen, sich selbst zu ereifern, auf dass sie studieren und lernen, wie man das in Wort und Tat in der Welt macht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.